Ja, wir haben ja jetzt diese schöne Zeit des Advents, wo wir uns so besonders ausrichten können auf den Herrn. Unsere äußeren Umstände im Allgemeinen begünstigen das nicht besonders, aber das muss ja kein großes Hindernis sein. Hängt ja auch viel von jedem von uns persönlich ab, was wir machen aus der Zeit. Und ich bin überzeugt, es ist sehr gut, wenn wir in dieser Zeit wirklich auch vermehrt den Herrn suchen und uns auf ihn ausrichten. So wie auch vor Ostern, so jetzt. Wir gehen durch das Lukas-Evangelium der Reihe nach durch und schauen da jetzt immer wieder Personen an, und zwar im Hinblick auf das, wie Freude in ihnen gewirkt wird durch Gott, durch das, wie sie involviert sind in die Geschehnisse. Die Geschehnisse sind von Gott vollkommen souverän gelenkt und geführt, und einzelne Menschen sind darin eingebunden, mit ihrer ganzen Persönlichkeit, mit ihrem Wollen oder Nichtwollen. Und da schauen wir uns die speziell eben an, wie sie sich gefreut haben. Und heute soll es um das gehen, wie haben sich die Hirten gefreut. Bei den Engeln sehen wir, die freuen sich total, aber das sind uns weniger nahe als die Hirten irgendwie. Und besonders dieser Gedanke soll heute mehrmals beleuchtet werden. Was ist der Unterschied zwischen der Freude, die wir so oft suchen, die, wenn wir es näher anschauen, wirklich eine vergängliche Freude ist, weil sie sich auf Dinge oder Personen richtet, die einfach nicht ewig da sein werden. Und der Unterschied eben zu ewiger Freude, zu der uns Gott berufen hat. Also das soll, aber nicht nur das, aber das soll sich immer wieder einmal durchziehen. Und am Anfang möchte ich kurz noch ein Erlebnis erzählen, weil es heute auch um Rettung geht. Rettung zu dieser ewigen Freude hin auch. Und wann ist einem Rettung etwas wert, wenn man weiß, dass man Rettung braucht? Sonst ja, hindert es einen vielleicht, wenn es einen anderen rettet sozusagen. Und vor etlichen Jahren, ihr könnt euch später ungefähr überlegen, dass es etliche Jahre waren, war ich mit drei anderen Männern auf einer Skitour auf den Gipfel der Hohen Feitsch, so um die Weihnachtszeit. Darum ist mir eingefallen auch wieder, glaube ich. Und wir waren dann am Gipfel oben, und kurz nach der Abfahrt, ganz kurz, ein paar hundert Meter, stürzt einer und Fuß gebrochen, und also ziemlich komplizierter Bruch, ganz schwierig, kann unmöglich irgendwie sich weiter bewegen. Und ja, was tun wir? Wir sind da, und die Schutzhütte, wer die falsch kennt, ist da etwas tiefer unten. Und zwei von uns fahren zur Schutzhütte und ich bleib bei dem Verletzten. Und nach sehr kurzer Zeit, obwohl es vorher ziemlich klares Wetter war, es war zwar bedeckt, aber nichts sonst Schlimmes zu merken, kommt ein Schneesturm auf. Und der war so wild, dass man wirklich nach kurzer Zeit nur mal ein paar Meter gesehen hat. Und es war so kalt, dass immer, wenn ein Bö gekommen ist, hat man es so durchbeißen gespürt auf die Haut hinein. Es ist auch etliche Jahre her, da war die Kleidung auch oft noch nicht so. Und also, ich sitze da mit dem Verletzten, der will immer nur einschlafen, lass mich schlafen, lass mich schlafen, hat einen totalen Schock natürlich auch gehabt. Ich denke mir, der da friert. Und die Sicht wird so schlecht, dass ich mir denke, was ist denn, wenn uns den nicht finden? Handys hat es damals noch nicht gegeben. Und dann dauert's, und ich denke mir, das ist jetzt eigentlich eine wirklich gefährliche Situation. Es sind übrigens dann ein paar Jahre später eine gar nicht kleine Gruppe auf dem Hochschwab irgendwie ähnlich erfroren. Jedenfalls sitze ich da so und denke mir, es wird gefährlich, gefährlich. Plötzlich kommt ein riesengroßer Hund. Ich meine, es war ein Bernhardiner, war das der Hund vom Hüttenwirt, hat uns der gefunden, weiß nicht wie, und setzt sich so hin, dass wir windgeschützt waren. Das war echt schön. Und nicht lang drauf sind dann die anderen gekommen mit einem Acker, den sie nachschleppen haben müssen, und dadurch haben sie auch länger gebraucht. Und sie haben uns gefunden, aber das war damals wirklich noch nicht so einfach, wie man heute sich vielleicht zusammentelefonieren würde. Jedenfalls hat sich mir das sehr eingeprägt, weil das eine Situation war, wo ich wirklich Rettung gebraucht habe, richtig merkbar. Weil wenn uns die lang nicht finden, also bei dem Sturm, wie das war, ich weiß nicht, wie lange das gut gegangen wäre. Jedenfalls war das was? Eine Situation, wo ich mir Rettung sehr gewünscht habe. Und dann ist sie gekommen. Und seither denke ich immer wieder einmal über das nach und sage mir, okay, wann ist einem überhaupt irgendetwas etwas wert? Wann ist einem was wertvoll? Wenn man es braucht, also wenn man weiß, dass man es braucht und nicht hat und jetzt will man es gern haben, dann kriegt es Wert. Wenn ich nicht weiß, dass ich es brauche, ist mir das Wertvollste nicht wert. Und da kurz an jeden von uns zum Nachdenken für euch selber. Was wünscht ihr euch jetzt oder die letzten Tage oder Wochen sehr stark? Worauf ist eure Sehnsucht gerichtet? Was wäre super, wenn ihr es hättet? Wenn sozusagen irgendwie Rettung wäre, wenn ihr das kriegt? Was wünscht man sich am meisten, jeder von uns? Weil das ist uns was wert. Gehen wir jetzt zu dem Bericht. Die Hirten in der Nacht, die haben nach aller Wahrscheinlichkeit nicht so dringlich auf Rettung gewartet, sondern die sehen in der Nacht da in ihrer normalen Situation. Das heißt, sie bewachen die Herde. Das heißt, die Herde ist bedroht, sonst müssten sie es ja nicht bewachen. Aber das ist für sie so normal, sie sind daran gewöhnt. Es ist eigentlich kein idealer Zustand, muss man sagen. Weil kann Bär, Löwe, irgendwer kommen und oder auch Menschen und holen ein Schaf. Die Hirten sind in ihrer normalen Umgebung, Lebensumgebung. Und ich lese es da nochmal vor. In der gleichen Nacht hielten ein paar Hirten draußen auf dem freien Feld Wache bei ihren Herden. Plötzlich trat ein Engel des Herrn zu ihnen und das Licht der Herrlichkeit Gottes umstrahlte sie. Sie erschraken sehr und hatten Angst. Aber der Engel sagte zu ihnen, ihr müsst euch nicht fürchten, denn ich bringe euch eine gute Nachricht, über die sich das ganze Volk freuen wird. Die Hirten erschrecken, weil es plötzlich hell wird. Gott braucht keine Sonne, um Licht zu machen, sehen wir auch im Schöpfungsbericht. Es ist also Licht, das umstrahlt sie, die Engel sind hell, und die Hirten merken, irgendwie gemütlich ist es nicht. Und vielleicht momentan eben waren sie einfach irgendwie ein bisschen schockiert. Es geht überhaupt nicht so weiter, wie man gedacht hätte, dass diese Nacht sein wird. Und sie hören den Engel, was er sagt. Und was ist das für eine Botschaft jetzt, die der Engel bringt, wo er sagt, dass das eine gute Nachricht ist? Heute Nacht ist in der Stadt Davids euer Retter geboren werden. Es ist der Messias, der Herr. Die Botschaft ist wirklich ein Hammer, sicher für einen Juden, wenn er sie hört. Die haben garantiert auf den Messias gewartet. Aber ich nehme an, nicht so, heute wird er kommen. Und Sie haben ihre Vorstellungen zum Messias. Der wird endlich Israel wieder groß machen, wird sie befreien von der römischen Besatzung. Es wird alles gut werden. Und je nachdem, wie gut Sie sich ausgekannt haben in der Schrift, haben Sie gewusst, einfach, es wird super werden. Kein Löwe wird mehr ein Schaf fressen dann dort, sondern Gras, wie das Rind. Es wird einfach toll werden, wenn der Messias kommt. Ich denke mir aber, es kann ganz leicht sein, dass Sie, wenn Sie so an den Messias gedacht haben, ganz viel an die Verbesserung Ihrer Lebensumstände gedacht haben. Dass es dann einfach leichter sein wird. Kein Ärger mehr mit den Besitzern der Schafe, mit dem Hirtenkollegen, mit dem es meistens klasse ist, aber durchaus nicht immer. Dass einfach alles gut war. Gut wird, wenn der Messias kommt. Wir sind jetzt in einer Situation, wo wir so viel mehr wissen als die. Aber worauf ist unsere Hoffnung gerichtet? Wenn ihr gedacht habt, was wäre so klasse, wenn ich es hätte? An was habt ihr gedacht? Wie viel war das? Äußere Umstände. Und wie viel war das, als wäre es so super, wenn ich nächste Woche und auch heute Nachmittag mich am Herrn so freuen könnte, an seiner Schönheit, so wie wir es gesungen haben in dem Lied, an ihm, dass meine Gemeinschaft mit ihm so viel besser sein sollte. Wie viel war von diesem Aspekt drinnen und wie viel war es einfach, wo wir Bedrückung erleben? Wir sollen uns durchaus wünschen, dass die Lebensumstände gut werden, besser werden, aber nicht dort stehen bleiben. Und wenn ich mich anschaue, was wünsche ich mir jetzt für diese Weihnachtszeit? Einmal zunächst Ruhe, viel Zeit mit der Britta, Zeit, dass wir miteinander mit dem Herrn sind, gute Zeit mit den Verwandten, das Gebet damit verbunden, dass der Herr sie doch anreden möge in ihrem Herzen, weil wir sind irgendwie ein bisschen abgebraucht sozusagen über die Zeit. Dass wir als Gemeinde uns gut weiterentwickeln, dass keine Konflikte sein, jetzt in den Weihnachtsferien, wo man irgendwie wieder sich kümmern muss, dass in der Firma alles seinen ruhigen Lauf nimmt. Das sind Dinge. Das ist nicht auf jeden Fall verkehrt, weil der Herr will uns ja gute Umstände geben. Aber vor welchem Hintergrund wünsche ich mir das? Wünsche ich mir das in dem Bewusstsein, der Herr webt alles. Wenn er jetzt eine Schwierigkeit macht, zum Beispiel in der Gemeinde, dann ist das kein Zufall. Das hat er in seiner Hand. Und er lässt es jedem der Beteiligten zukommen. Und jeder soll in dieser Situation auf ihn hin geformt werden. Wenn man das so anschauen kann, dann ist es viel mehr der Wahrheit nach. Und es wirkt ganz anders auf die Seele. Weil einmal bin ich allein, ohne Gott, in der Welt. Und das ist, ich nehme an, von etlichen von uns der ursprüngliche emotionale Zustand. Es ist der Zustand jedenfalls von jedem, der nicht Gott gehört. Der muss sich allein durch diese Welt durchschlagen, irgendwie. Ohne Gott. Also wie viel von dem, was wir uns erhoffen, sind Hoffnung auf äußere Lebensumstände, ohne dass wir den Herrn dahinter voll vor Augen haben in diesen Umständen? Und wie viel ist es wirklich gerichtet auf die Beziehung mit dem Herrn? Halten wir das ein bisschen in Gedanken, wir kommen später noch einmal hin. Wir gehen in dem Bericht weiter. Okay. Dieses Kind, wer ist es? Es steht, es ist der Messias, der Herr. Der Herr da ist, wenn man es anschaut, eben wirklich ein Ausdruck, dass dieser Messias Gott ist. Wir sehen das aber auch schon Jahrhunderte vorher, wie das angekündigt wurde. Wer ist dieser Retter jetzt? Ein Kind ist uns geboren in Jesaja 9, Abvers 5 eben. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Starker Gott, der da in der Krippe liegt. Und dann das Weitere, die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids. Und sein Königreich und über seinem Königreich, das er es gründe. Und Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Das ist gesagt über den Retter. Er ist ein Herrscher, der für immer gerecht regieren wird. Und eben, ich sage es immer wieder mal, wenn wir zu dieser Stelle kommen, wenn jemand Angst hat, dass es im Himmel langweilig wird, da steht das Gegenteil, die Mehrung der Herrschaft wird kein Ende haben. Das heißt, die Entfaltung der Herrlichkeit Gottes wird nie ein Ende haben. Es wird jeden Tag neu spannend, auch wenn wir bei ihm sind. Und dann, circa 20 Jahre nach der Kreuzigung dieses Messias und Auferstehung, schreibt der Paulus, durch den Heiligen Geist inspiriert, schreibt er, durch ihn, und das ist auf Jesus bezogen, wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Er hat wirklich alles gemacht. Auch, dass es ein Holz gibt, damit er dann in der Krippe liegen kann. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Das ganze Universum durch Jesus geschaffen, auf ihn hingeschaffen und hat in ihm sein Ziel. Es ist für ihn geschaffen. Auch du und ich. Unser Ziel, für das wir geschaffen sind, ist, dass wir in Jesus unsere Bestimmung finden. In dem Christus sehen, da haben wir Leben. Geschaffen für das Leben mit ihm und dieses Leben mit ihm ist Freude. Und diese Freude in der Gemeinschaft mit ihm, die wird nie mehr vergehen. Sondern, wie wir zuerst gesehen haben, die Mehrung der Herrschaft wird kein Ende haben. Das wird immer spannend sein. Wir können uns das jetzt nur durch Änderung vorstellen. Also die Freude wird immer zunehmen. Das kann man sich aber auch schwer vorstellen. Fakt ist, in ihm ist die vollkommene Erfüllung. Und für das ist das ganze Universum geschaffen. Und wir, damit wir existieren können, damit wir mit ihm sein können in alle Ewigkeit. Wir sind geschaffen für diese ewige Freude an Gott, der nie mehr vergehen wird. Wie kann man jetzt gerettet werden von dieser Hoffnung auf die vergänglichen Lebensumstände, die so tief in uns verankert ist? Immer wieder diese Hoffnung. Also wenn ich mich anschaue, wenn ich die Dinge dann, die mich bedrücken oder so, oder auch die ich mir halt wünsche, näher anschaue, sehr vieles davon ist immer wieder so, dass ich mir sagen muss, ich habe es ohne Gott betrachtet. Wie wenn ich das alles jetzt lenken und machen müsste. Hoffnung auf Gutes im Irdischen und vieles davon eindeutig Hoffnung auf Vergängliches. nichts bleibt ewig, außer dem Herrn und das, was er neu schafft. Ich möchte jetzt aber da auch noch was anschauen, wovon wir gerettet sind durch diesen Retter. Das Ziel ist, dass wir in diese ewige Gemeinschaft mit ihm hineinkommen. Das ist aber eben nicht so einfach. Und wenn du, falls jemand ein Gast ist und wir kennen uns nicht, bitte Entschuldigung fürs Du, es wird uns zu schwierig, immer das zu unterscheiden. Wenn du das für dich noch nicht weißt überhaupt, dass das dein Ziel ist, mit deinem Schöpfer in ewige Gemeinschaft zu kommen, dann ist einfach Folgendes zu wissen wichtig. Mit dem Schöpfer kann man nur sein, wenn man vollkommen rein ist im Charakter wie er. Das geht nicht. Wir kennen uns. Wenn du und ich so in den Himmel kommen würden, wie wir von Natur aus sind, wäre der Himmel nicht mehr der Himmel, weil wir gleich die gleichen Probleme hätten, Streiterei oder wie man es sagen will, wie wir es hier haben. Das heißt, es geht nicht, dass man mit dem Schöpfer zusammenkommen kann, von uns aus. Und das ist tatsächlich das größte Problem jedes Menschen, der in der Welt ist. Er kann von sich aus nicht in diese Bestimmung hineinkommen, für die er geschaffen worden ist. Und es ist sogar noch schlimmer. Wenn man nämlich nicht in diese Gemeinschaft mit dem Schöpfer hineinkommt, dann bleibt man in dem Zustand, in dem man ist. Und das ist Trennung von Gott. Und das wirklich Schlimme ist, wenn das dann permanent gemacht wird. Wenn man für immer existiert, getrennt von Gott, und der Herr lässt in seinem Wort keinen Zweifel dran, dieser Zustand ist nicht angenehm. Es ist ein Zustand ewigen Schmerzes, ohne Hoffnung, dass es je aufhören wird. Und das ist was, wovon wir wirklich Rettung brauchen. Weil das ist schlimmer als alles andere, diese Aussicht. Und die gute Nachricht ist, der Retter, von dem da erzählt wird, der ist gekommen, um für uns diesen Weg zu ihm zu machen. Und das hat bedeutet, dass er die Strafe, die wir uns einhandeln, weil wir so immer wieder gegen unseren Schöpfer handeln und uns ständig auf Dinge Hoffnung richten, die nicht er sind. Das ist eine Beleidigung für ihn. Und das muss er bestrafen. Außerdem haben wir anderen Menschen ganz schön viel angetan. Das wäre gegenüber denen halbwegs ungerecht, wenn das alles einfach ohne jede Konsequenz wäre. Das heißt, Gott muss strafen, weil er gerecht ist. Weil er aber auch Liebe ist, ist er selber gekommen und trägt die Strafe für den Urteilsspruch, den er aussprechen muss, selbst in Christus. Das ist unser Glück und das ist die tiefste Rettung in dem Ganzen, was wir da anschauen. Dieser Retter rettet vor dem ewigen Getrenntsein müssen vom Schöpfer, bei dem vollkommene Freude ist, wenn man bei ihm ist. Für die meisten Menschen um uns herum ist es aber so fremd, darum ist ihnen diese Botschaft auch nichts wert, weil sie wissen nicht, dass sie es brauchen. Sie wissen nicht, dass sie in dieser Gefahr sind und dass sie daher diese Rettung brauchen. Ja, bitten wir den Herrn, dass er uns schenkt, dass Leute wirklich von ihm was wissen wollen, wir ihnen erzählen können, dass er uns als Werkzeuge verwendet und dass es uns auch irgendwie betrifft, wenn wir zusammen sind mit Menschen, die wir gut kennen, die dem Herrn nicht gehören. Dass er uns neu irgendwie bewegt, dass wir uns nicht einfach gewöhnt haben dran. Ja, jetzt haben wir 30 Jahre schon erzählt und sie wollen nicht wirklich. Er kann es machen, dass es einem Menschen wichtig wird. Wir können es nicht machen. Wir können aber die Information geben. Also so viel zu diesem, er ist der Retter. Jetzt kommen wir zurück zum Bericht, weil das, was ich jetzt erzählt habe, sind für den einen oder anderen von euch vielleicht eine Menge von Behauptungen, wo ihr die Begründung nicht kennt, obwohl es es gibt, sonst hätte ich es nicht so behauptet. Aber grundsätzlich ist es so, wenn jemand was behauptet, dann soll man es nachprüfen, wenn es was Wichtiges ist. Und das ist das Wichtigste. Und die Engel geben da eine, also der Engel, muss man sagen, der Engel gibt einen Hinweis an die Hirten, wie sie das, was er jetzt für die Zukunft sagt, an einem Detail in der Gegenwart prüfen können. Weil das, dass er der Retter ist, das kann man momentan einmal nur glauben, wenn das ein Kind ist, das da in einer Krippe liegt. Aber er gibt ihnen eben das Zeichen. Ihr werdet ihn daran erkennen, dass ihr ein Kind findet, das in Windeln gewickelt in einer Krippe liegt. Das war eben was wirklich nicht Alltägliches, dass ein Kind in einer Krippe gelegt werden muss. Die Begründung wird vorher gegeben, wo bei dem Bericht von der Geburt des Herrn, dem genau in dieser Nacht da ist. In der Herberge war sonst kein Platz. Das heißt, ist nur mal die Krippe übrig geblieben, die Futterkrippe für die Tiere, ihn dort hineinzulegen. Der Herr übrigens hat auch bei seinem Kommen auf die Erde schon darauf verzichtet, irgendeinen Luxus zu haben, indem er, weil er hätte, also der Vater hat den römischen Kaiser bewegt, eine Volkszählung zu machen, damit er Maria und Josef von Nazareth nach Bethlehem bringt. Also warum kann er nicht ein freies Zimmer machen? Hätte er können. Ja, sie können nachprüfen. Und das ist wirklich ungewöhnlich, dass das Kind in der Krippe liegt. Und dann ist es so, dass plötzlich viele Engel da sind. Und diese Engel, die haben Gott vor Augen und sagen, Ehre und Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Frieden den Menschen im Land, auf denen sein Gefallen ruht. Gott die Ehre, das ist das Ziel. Das ist auch das Ziel von allem, was wir heute hier betrachten, von dem, was ich sage. Diese Gemeinschaft, die wir mit dem Schöpfer haben dürfen, das ist super für uns, das stimmt. Aber es gibt noch ein viel größeres Ziel dahinter. Gott wird dadurch geehrt, dass sein guter Wille in die Realität umgesetzt wird. Er wird dadurch geehrt, dass sein Wesen ausgestrahlt wird, sodass es viele Menschen geben soll und geben wird, die ihre größte Freude daran haben, ihn anzuschauen und mit ihm zu sein. Er ist der Einzige im Universum, er ist der Einzige überhaupt, den es gibt, für den das zutrifft, für jeden von uns. Wenn wir sagen, ihr müsst mich ehren, ist das nicht gottgemäß. Für ihn aber ist das Einzige, wie es uns gut gehen kann, für ihn ist das der Ausdruck seiner Liebe, seiner vollkommenen Person. Wenn er wirklich regiert, wenn er von uns als der erkannt wird, der er ist, die Quelle allen Glücks und der Einzige, von dem wirklich unvergängliches Glück kommt. Viele von uns wissen das und trotzdem richten wir unsere Hoffnung immer wieder auf andere Dinge, losgelöst vom Herrn. Und was gibt's da für Hilfen, dass das besser wird mit uns? Ausrichten auf ihn gemäß seinem Wort. Zu schauen, wie ist er? Wie wird er beschrieben? Und das im Leben anwenden, so viel irgendwie, irgendwo uns möglich ist. Und dieses ihn anschauen hat ganz viel zu tun mit Erinnern. Im Psalm 103 zum Beispiel heißt es im Vers 2, preise Yahweh meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Jeder von uns, der da heute sitzt, hat unendlich viele Wohltaten vom Herrn schon empfangen. Wir haben so gute äußere Umstände durch den Herrn bekommen. Wir sitzen da im Warmen, in Freiheit, entspannt. Das ist aber nur ein winziger Teil. Das Große haben wir vorher schon angeschaut. Aber schauen wir auch auf diese Dinge, die uns nahe liegen. Wenn wir in der Früh munter werden, ist es nur angebracht, dem Herrn sofort einmal zu danken. Super. Ein Tag ist vor mir, danke, dass du mir gibst. Dass unsere Gedanken auf ihn ausgerichtet sind. Und dass wir an das denken, was hat er mir gestern gegeben, was hat er mir vorgestern gegeben, was hat er mir vor einer Viertelstunde gegeben und was gibt er mir jetzt, wenn ich mich zum Essen hinsetze, zum Beispiel. In Frieden mit Leuten zusammen sein kann. Und wenn du denkst, ich habe aber nicht diese Freude am Herrn irgendwie, bleib dran und halt dir das vor Augen, wie viele Wohltaten er dir schon getan hat. Die vielen Engel, die da eben das rufen, singen, weiß nicht was, Frieden den Menschen im Land, auf denen sein Gefallen ruht. Da diesen Zusatz dazu, irgendwie, also in der Welt, hört es da auf, vor dem, auf denen sein Gefallen ruht. Wir kommen alle in den Himmel. Steht aber da nicht. Frieden den Menschen im Land, auf denen sein Gefallen ruht. Was heißt diese Einschränkung jetzt? Im Wort von ihm, vom Herrn, das er an die Hebräer schreiben lässt, Hebräer 11, Vers 6, sagt er, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Wer zu Gott kommen will, muss glauben, dass es ihn gibt und dass er die belohnt, die ihn aufrichtig suchen. Auf welchen Menschen ruht das Gefallen Gottes? In dieser Weise, wie es da steht. Es sind die, die ihm vertrauen. Die, die ihn erkennen haben dürfen, ihr Leben ihm anvertrauen, ihre Freude lernen, immer mehr bei ihm zu suchen. Gott segnet alle Menschen. Er lässt regnen, und regnen ist in dem Sinn was Positives, weil dann wächst was. Er lässt regnen auf Gerechte und Ungerechte, heißt es in seinem Wort. Das heißt, kein Mensch lebt, wenn Gott ihn nicht total beschenkt, schon einmal mit Leben, aber dann, dass sein Leben erhalten bleibt. Gott segnet jeden Menschen. Aber es ist doch eine unterschiedliche Beziehung der Menschen zu Gott und Gott zu den Menschen. Die Menschen im Land, auf denen sein Gefallen ruht. Der Retter, von dem wir da heute reden, ist dazu gekommen, damit jeder Mensch so einer werden kann, soll. Dass er einer ist, der sein Vertrauen auf Gott setzt und mit ihm in Frieden ist. Das ist Gottes Absicht. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das, was das beides zusammenhält, dass Gott geehrt wird und dass Frieden auf Erden ist, in den Menschen seines Wohlgefallens, das wird durch den Glauben zusammengehalten. Wer Gott glaubt, wer ihm vertraut, zu ihm kommt, sich von ihm retten lässt, sein Leben loslässt, auf das er so viel Hoffnung setzt, dass er Glück hat, der hat Glück im Herrn und das ist so einer, auf dem das Gefallen Gottes ruht. Gott schenkt uns alles und er beginnt mit dem Wichtigsten, dass wir solche werden, die mit ihm sein können. So, wir kommen zum Schluss mehr, indem wir jetzt noch anschauen, okay, wie reagieren die Himmel? Die Hirten. Die Himmel reagieren auch. Aber die Hirten reagieren, indem sie das, was ihnen der Engel ansagt, wirklich auch tun. Und zwar sehen wir uns an, was da geschehen ist, was der Herr uns sagen ließ. Schnell brachen sie auf und fanden Maria und Josef und auch das Kind, das in der Futterkrippe lag. Als sie es gesehen hatten, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Wollen weiter. Die Hirten prüfen das noch, was ihnen der Engel sagt, und sie werden bestätigt. Und so ist es mit jedem von uns. Wenn wir uns auf Gottes Reden einlassen und zu ihm gemäß seinem Wort kommen, dann wird er uns Bestätigung schicken für uns und wird in uns, wenn wir ihm gehören, es kann kürzer oder länger dauern, diese Gewissheit schenken, dass wir ihm gehören und für immer mit ihm sein. Wie er in seinem Wort sagt, 1. Johannesbrief, ich will, dass ihr wisst, dass ihr Kinder Gottes seid, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Also, wir sollen das wissen und das ist ein Wirken des Geistes in uns, dass wir das wissen dürfen. Von uns aus können wir es nicht wissen, können wir es uns einreden, aber dass diese innere Gewissheit entsteht, das ist durch den Geist. Die Hirten, wenn wir jetzt das Ganze nochmal anschauen, sind eigentlich völlig überrascht von der Freude. Sie leben in ihren Lebensumständen dahin und plötzlich kommt Gott da so herein. So ist es auch für jeden, der Gott kennenlernt. Wir leben dahin, Gott zieht, Gott kommt ins Leben herein. Und ja, dass es so eine Freude gibt mit dem Herrn, das habe ich mir nicht gedacht, wo ich frisch zu ihm gekommen bin oder wo ich ihn gesucht habe. Für mich ist es ganz viel darum gegangen, wenn es Himmel und Hölle gibt, dann will ich nicht in die Hölle. So hat es begonnen bei mir und der Herr zieht mich über die Jahre, dass ich immer mehr sehe, in ihm ist Freude, der nie aufhören wird. Die Hirten freuen sich und ich hoffe, dass wir auch von dieser Weihnachtsfreude was haben. Speziell jetzt zu Weihnachten, wenn wir uns ausrichten auf den Herrn, Zeit mit ihm suchen, unsere Prioritäten dahingehend überprüfen, was ist eine Freude, die ewig bleibt, was ist eine Freude, die vergeht. Und die Prioritäten auf das hinschieben, was ewig bleibt. Und so an seiner Hand gehen und so auch über diese Weihnachtszeit jetzt mehr auf ihn ausgerichtet werden, für die, die ihn kennen und für die von uns da, die das noch nicht von sich sagen können. Ja, ich bin sein Kind. Ich habe mein Leben ihm anvertraut zur Gänze. dass diese Weihnachtszeit eine Zeit wird, wo euch das bewusst wird, wozu dieser Retter gekommen ist. Wir haben jetzt eine Zeit des Gebetes noch. Ich fange einmal an damit, dann setze ich mich hin. Und die Band wird dann die Zeit beenden. Herr Jesus, ich danke dir wieder so für das Wort, das du uns schreiben hast lassen, für diesen Bericht, den wir lesen dürfen, wie das war, wo du als Mensch auf die Erde gekommen bist. Ich preise dich, dass du die Menschen angeredet hast dann, durch deinen Geist, durch dein Wirken, dass viele dich, wo du erwachsen warst, erkannt haben, wer du wirklich bist. Dich als deinen Retter erkannt haben. Ich bitte dich für uns jetzt da, dass du jeden von uns anrührst durch deinen Geist an dem Punkt im Leben, wo wir stehen. Dass du uns ausrichtest auf dich. Amen.